Live in Mixtapes.
It's not a
Hallo Lukas, mein lieber Freund.
Servus Christian.
Nur eine Frage, nach was bist du süchtig?
Ja, das ist die Frage. Ich habe zum Rauchen aufgehört im März zum Beispiel.
Also bist nicht süchtig,
ja, nach Zigaretten. Das ist die Frage, bin ich noch süchtig? Ne? Also das würde ich heute vielleicht noch kurz erörtert bekommen wollen. Ich denke oft an Zigaretten. Also bin ich noch süchtig oder nicht? Ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht.
Ja.
Weißt du, was ich süchtig bin? Nach guter Musik.
Jawohl.
Nein, ich bin süchtig, klingt das blöd, nach Süßigkeiten.
Mhm, verstehe, ja.
Also ich bin manchmal von meiner Naschlade. Mhm. Und ich schaue rein und ich denke mal, ich will jetzt nichts nehmen, es ist schlecht für mich. Hm. Und ich nehme es. Hm. Es passiert mit mir. Ich bin zuckersüchtig. Sonst glaube ich, komme ich ganz gut immer von Süchten los. Und wenn man loskommt, ist vielleicht gar keine Sucht mehr.
Hm. Das ist eine Frage. Die werden wir heute einen Experten wieder stellen dürfen. Mhm. Jens Mersch, wir waren schon zweimal bei dir. Wir haben eine Folge gemacht vor 2 Jahren über Depression. Letztes Jahr über die Angst. Hallo Jens, servus.
Hallo Lukas, hallo Christian.
Wir haben ja schon 2 Folgen mit dir gemacht. Also wir haben gesagt, es gibt viele Lieder über Depressionen, es gibt viele Lieder über Angst und Panik. Und dann beim letzten Mal sind wir auseinandergegangen im Wunsch, nochmals was zu machen. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, gibt es eigentlich jetzt noch was? Eine psychische Krankheit?
Aber wir haben dazu gleich dann alle drei gesagt, Sucht wäre noch ein Thema.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann gedacht, wieso, ist ja keine psychische Krankheit.
Ja.
Und dann hast du gesagt, vielleicht schon.
Ja, sicher, es ist ja keine psychische Krankheit, ja, logisch.
Und dann hast du als erstes gesagt, dass vielleicht gar nicht alle Menschen die Suchtkrankheit in sich haben. Oder dass das Süchtigwerden manche Menschen haben, manche nicht. Also dass es sozusagen auch eine Krankheit sein kann, süchtig werden oder
zu suchen. Das verschwimmt jetzt alles bei mir ein bisschen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern an den Ende dieses Abends, aber möglich, ich würde es, also ist zumindest korrekt, würde ich so annehmen, ja, dass es eine genetische Disposition gibt, ne, für Sucht. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so stehen lassen.
Ich hätte eine Frage zu dem Wort. Ich habe kurz vorm Einschlafen oft komische Momente oder Gedanken. Das Wort Sucht, ich habe mir das nur überlegt, wo das Wort Sucht eigentlich herkommt. Also Sucht, das Süchtige, was? Ist jetzt ein bisschen vielleicht eine philosophische Frage an sich. Aber stimmt das Wort Sucht mit dem Inhalt der Sucht überein?
Ist das eine Suche?
Witzig, ich habe auch vor 2 Tagen genau darüber nachgedacht.
Ich habe das vorher noch nie überlegt.
Ich habe auch vor 2 Tagen darüber nachgedacht, in Erwartung eure Erscheinung, haben wir gedacht, ob das eben ein Thema Sucht und Suchen, ja, wahrscheinlich ist der gleiche Wortstamm, ne? Und der Süchtige sucht ja dann sozusagen seine Substanz, auf die er süchtig ist. Und das Leben ist bestimmt durch diese Suche, ne? Also das kann man sicher jetzt mal so annehmen, ohne dass wir jetzt Google bemühen müssten.
Mhm. Und die Suche wird quasi immer temporär befriedigt, in dem Moment, wo es dann sozusagen möglich ist, ne? Und dann sofort kommt wieder der Prozess der Suche, ne?
Genau, beginnt gleich wieder, in der Dauerschleife. Du hast genetische Dispositionen, die dich halt, wie bei allen Erkrankungen und bei wahrscheinlich allen Prozessen auf der gesamten Welt geht es ja um multifaktorielle Betrachtungen. Und die Genetik ist zumindest ein großer Impact, der dich prädisponiert für eine Erkrankung. Und bei der Sucht wird es eine genetische Komponente geben, neben anderen Komponenten, erlerntes Verhalten, also Modelllernen, also warum macht Sinn, eben bei der Raucherprävention, bei der Jugend anzusetzen. Ne? Also diese Themen, die würden ja sonst gar keinen Sinn machen, wenn es rein genetisch wäre. Und das heißt, das, wie immer ist es spannend, die einzelnen Einflussgrößen zu definieren und zu schauen, wo hat man Einfluss drauf und wo hat man weniger Einfluss drauf. Aber es wird natürlich Menschen geben, die leichter süchtig werden. Es gibt auch Menschen, die auf Suchtmittel ja unterschiedlich reagieren. Ne? Also ist ja auch ganz unterschiedlich, wie Trips beschrieben werden, wie Alkoholrausch erlebt wird. Das ist ja von Person zu Person ganz unterschiedlich. Und das sind natürlich Faktoren, die dann auch beeinflussen, wie du mit der Substanz umgehst. Also es gibt ja Menschen, die eben, ich glaube, jeder sucht sich so seine Droge aus. Ne? Und das ist kulturell geprägt, aber wahrscheinlich auch genetisch und von den Schlüsselerlebnissen, die man mit der Substanz hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass es immer um diese kindlichen Traumaerlebnisse geht, aber ich glaube schon, es geht eigentlich, wir werden da später sicher drüber reden, es geht um das Thema, wie geht man mit Belohnung um, wie geht man damit um, dass man dieses Belohnungsgefühl aufschieben kann. Also das hat ja viel mit dem Suchtmechanismus allgemein zu tun, da werden wir sicher noch drüber reden. Und deswegen glaube ich schon, dass in der Kindheit die Prävention beginnt. Es ist schon mit Schlüsselerlebnis, glaube ich, es geht um die prägenden Erlebnisse, die du mit Substanzen hast. Also wie ist dein erster Kontakt mit einer Substanz? Und das geht ja nicht, im Gegenteil, es ist ja eigentlich so, dass Sucht ja nicht immer nur Kompensation für schlechte Erlebnisse ist. Also so läuft es ja nicht. Also bloß wenn man jetzt eine schlechte Kindheit hat, ist man dann süchtig. Es ist ja, also ich glaube, das wäre total verkürzt.
Don't you know you've got your daddy's eyes? Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. Step by my side, ever pipe, dream is yours now. Step by my side, and the singer won't get enough.
Wenn du nimmst, Kinder von Alkoholikern haben ja zum einen vermutlich eine genetische Disposition, zum anderen auch erlerntes Verhalten und vielleicht dann noch entsprechende traumatische Kindheitserlebnisse dazu. Also das ist ja dann ein Triple Impact sozusagen. Und das jetzt zu quantifizieren, welcher Einfluss dort jetzt zum Tragen kommt, das halte ich also für verstiegen. Weil diese Hypothesenbildung, ja, das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Und das ist ja gerade in der Psychotherapie-Diskussion, finde ich immer wichtig, dass man sehr vorsichtig sein muss mit Hypothesenbildungen, wenn das so monokausal auf einmal wird.
Wenn du sagst, so erlerntes Verhalten, ist das dann so, wenn der Papa besoffen ist, jetzt quasi ganz plakativ gesprochen, und man toleriert das dann, oder man macht nichts dagegen, weil es ja, mein Gott, nicht so schlimm ist. Ist das ein erlerntes Verhalten? Ist das damit gemeint, dass man vielleicht in der Herkunftsfamilie so einen Fall hat oder Probleme hat und mit dem dann falsch umgegangen wird?
Ich habe mir von meinen Eltern abgeschaut, wenn die Stress haben, rauchen die Zigarette. Mhm. Und es gibt quasi kein erlerntes Verhalten im Sinne von, was wären günstigere Stress-Coping-Mechanismen. Und wenn meine Eltern Freunde da haben, dann trinken die immer 5 Flaschen Wein. Mhm. Und das ist so cool. Also mehr solche Sachen. Also wie wird umgegangen mit Substanzen in der Familie? Was wird mit denen kompensiert? Ich glaube, das sind mehr so die Themen, um die es geht. Und generell, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir unbedingt über die Emotionen und die Sucht halt noch sprechen, also wo überhaupt die Sucht ansetzt im menschlichen Gehirn. Ne?
Bei der Belohnung sehr oft, stelle ich mir vor.
Bei der Belohnung und letztlich ist es halt so, es gibt ja Grundemotionen, Basisemotionen. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal früher gesprochen haben. Und blöd ist halt für uns Menschen, wir sind eigentlich Vermeider. Wir wollen aversive Emotionen vermeiden, also Wut, Trauer, Scham, Ekel, wir wollen das alles vermeiden. So sind wir halt gestrickt. Und es gibt eigentlich nur eine positive Emotion und das ist Glück. Und alles, was sich quasi unter Glück subsumieren lässt, also Liebe, Freude, Zugehörigkeit, das ist ja alles als Überbegriff eine Glücksemotion. Und das ist die einzige Emotion, von der wir immer mehr haben wollen. Weil die anderen wollen wir ja nicht haben. Und das heißt, an sich sind wir aversiv gestrickt und nur mit dieser einen Emotion, Glück und die Maximierung des Glücks, läuft im Prinzip die ganze Werbeindustrie, läuft die ganze Sucht, läuft also das Streben nach Glück sozusagen. Mhm. Und eine Suchtsubstanz zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie auf dieser Glücksbahn, Belohnungsbahn über Dopamin, praktisch ein Glücksgefühl auslöst. Und normalerweise, wenn man sich jetzt vorstellt, man blödes Beispiel, man geht jetzt joggen und da werden ja angeblich auch Endorphine frei. Dann muss ich erstens mich darauf vorbereiten, ich muss trainieren gehen, das ist mühsam und am Schluss gibt es einen kleinen Kick. Hurra, ich habe es geschafft. Und wenn man dem jetzt ganz am anderen Ende des Spektrums gegenüberstellt, Heroin, weil wir schon davon gesprochen haben, dann habe ich den mega Glücksflash, weil es einfach pharmakologisch quasi ausgeschüttet wird, das Endorphin. Und ich bin überflutet auf einer Welle des Glücks, ohne meine Turnschuhe angezogen zu haben, ohne trainiert zu haben, ohne irgendwas. Und natürlich ist es extrem verlockend und attraktiv, so ein Glück auszulösen.
Künstlich erzeugtes Glück.
Künstlich erzeugtes Glück. Also eine Suchtsubstanz muss eine sein, die irgendwie Glück erzeugt. Und ob das jetzt Facebook ist, Alkohol oder eben Heroin, ist auf der Hirnebene das Gleiche. Aber natürlich ist es der Grund, warum sich auf irgendwelchen Festen berauscht wurde seit wahrscheinlich der Steinzeit oder warum die Menschen bald angefangen haben, Bierbrauen zu entdecken oder weil Alkohol einfach dann auch ein Glücksgefühl auslöst, in der Startdosis, sagen wir jetzt mal. Und kann kein Zufall sein, dass die Menschen sich damit beschäftigt haben. Also
das ist auch so eine philosophische Frage, ob überhaupt eine Gesellschaft ohne ein Rauschmittel überhaupt denkbar wäre. Und ich nehme an, es würde jetzt ein Verbot geben von Alkohol und es wäre wirklich wasserdicht. Also nicht so wie in der Prohibition, das dann letztlich nur von Schwarzmarkt rennt. Würden da alle durchdrehen? Also inwieweit ist das stabilisierend für eine Gesellschaft?
Es gibt angeblich, ich konnte es jetzt nicht zitieren, aber mein Sohn hat mir das erzählt, eine Studie, die nachweist, dass quasi gemeinsames Trinken für die Evolution der sozialen Strukturen total wichtig war. Also diese gemeinsamen Feste, wo man sitzt und sich berauscht, dass die Menschheit nicht so weit gekommen wäre, wenn es das nicht gäbe. Insofern denke ich schon, dass jede Gesellschaft ihre Drogen hat und ihre Drogen braucht. Und dass dieses gemeinsame Erleben oder das Soziale, was dadurch gestiftet wird, schon wichtig ist. Und dass eben in einer Gesellschaft, die jetzt so prohibitiv wäre, wahrscheinlich diese Art des Zusammenseins nicht stattfinden würde.
Ja, abgesehen vom Sozialen vielleicht, dass man irgendwas braucht, wo man sich halt ausknipst für eine gewisse Zeit.
Ja. Naja, im Vorfeld schon, da muss ja rausknipsen sein. Ne? Das ist ja dieses Offenwerden, irgendwie ein bisschen wie soll ich sagen, beschwingter werden, da spüren das sind ja unterschiedliche Stufen bis hin zum Ausknipsen, ne? Die schon irgendwie die Gesellschaft weiterbringen.
Ja, wobei das auch, finde ich, sehr individuell unterschiedlich ist. Ne? Es gibt ja Leute, das war, glaube ich, auch der Aufhänger, über den wir das letzte Mal gesprochen hatten. Es gibt offensichtlich so Rauschtypen, die können diesen Kontrollverlust total genießen und also ich komme an einen Freund darin, der Zeit der ersten Zigaretten, der hat eine nach der anderen geraucht, ist dann in den Schnee gestürzt, hat in die Sterne geschaut und fand es cool, wie die Sterne sich jetzt drehen. Und also das war jetzt der Typ Kontrollverlust. Und ich selber hätte eher so eine Tendenz, wenn ich merke, jetzt kann ich mich nicht mehr kontrollieren, wird es mir ein bisschen ungut. Also deswegen sich ausknipsen, also so richtig ausknipsen, gibt es Leute, die knipsen sich wirklich sicher aus und das ist auch das Ziel beim Trinken. Und es gibt Leute, die genießen das und der Rausch ist dann irgendwann Folge des Genusses und eigentlich immer so ein bisschen begleitet von der Verstimmung, dass man es wieder mal nicht kontrollieren konnte. Also man wird gern viel mehr trinken, aber weil es einem so taugt und so schmeckt, aber wenn es einem dann schwummrig wird, hat man das Gefühl, oh, das war jetzt zu viel. Führt nicht immer dazu, dass man aufhört zu trinken, aber es ist irgendwie so das Gefühl, über eine unangenehme Linie drüber gegangen zu sein. Und das meine ich auch mit diesen Schlüsselerlebnissen der Sozialisierung, wenn jetzt alle quasi mit dem Koma-Trinken anfangen, oder warum ich schon glaube, dass es sinnvoll ist, seine Kinder irgendwie zum Thema Alkohol hinzuführen. Also ich bin auf das eigentlich draufgekommen, weil mein ehemaliger Chef hat auch gesagt, ja, er hat seinen Kindern kosten lassen, wenn was Gutes am Tisch war, vom Alkohol jetzt, damit sie eben so irgendwie wissen, wie was schmeckt. Und es ist einfach ein Unterschied, ob du mit Malibu Orange an das Thema Trinken herangeführt wirst beim Feuerwehrfest oder ob du irgendwie einen guten Rotwein oder einen Sekt zu kosten bekommst, und du mal nippst und sagst, aha, so schmeckt das. Und deswegen glaube ich jetzt, das Team Ausknipsen ist eher auch das Team Feuerwehrfest und Malibu Orange, weil bei den Getränken geht es ja wirklich nur ums Ausknipsen. Für Zucker, den Alkohol irgendwie kaschieren hinter dem Zuckergetränk und möglichst viele ganze Meter davon bestellen und die dann trinken. Also da geht's. Und wenn man so mit dem Thema Alkohol in Kontakt kommt zuerst, könnte ich mir schon vorstellen, dass man eher Team Ausknipsen wird auch.
Mhm. Hat das damit zu tun, dass man so einen Safe Space kreiert und sagt, das ist ja nicht gleich Sucht. Ne? Das ist einmal ein Rauschmittel, Genuss. Das irgendwas bewirkt, Genuss, genau, dass man da so einen abgesteckten, sicheren Rahmen schafft und sagt, in dem Rahmen das gibt's, schau. Und dann gibt es das andere halt auch noch, das Gefährliche. Ne? Ist das vielleicht sogar eine Methode, das irgendwie klar gegenüberzustellen?
Ich glaube schon, ja, dass das zumindest ein möglicher Zugang ist, wobei man nicht vergessen darf, dass ja auch praktisch auf der Genussseite sehr wohl diese Dopamin- und Endorphinschiene schon läuft. Also das ist ja das Wesen einer Substanz, ne? Dass es uns praktisch in einen wohligen Zustand versetzt, ohne unser Zutun, ohne Mühe, bis auf den Korken von der Flasche nehmen. Und das ist das Gefährliche dran letztlich auch. Und ich meine, Alkohol ist trotz allem, also auch wurscht, was in der öffentlichen Diskussion läuft, Alkohol ist die gefährlichste Droge, die im Umlauf ist. Alkohol hat die meisten Opfer, die meisten Toten. Und Alkohol ist einfach die Einstiegsdroge Nummer eins. Da brauchen wir über Cannabis und Nikotin noch lange nicht sprechen. Ist Alkohol einfach wirklich das Gefährlichste am Markt.
Ja, ja, da machen wir jetzt Alkohol. Du bist ein Jeff Buckley-Fan, gell?
Mhm, mag ich gerne.
Aber was mitgebracht für dich, Lilac Wine. Okay. Das ist eine Coverversion, hast du das gewusst?
Nein, das will ich gewusst.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love.
Listen to me. I cannot see clearly. Isn't that he coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Thank you.
Aber nicht die andere Version auch, gell?
Mhm. Gar nicht so weit weg.
Das war unser softer Einstieg in das Thema Alkohol, so wie du vorher beschrieben hast. Wenn man behutsam herangeführt wird, so wurden wir jetzt behutsam in das Thema Alkohol eingeführt. Du hast vorher gesagt, das ist eine gefährliche Droge.
Mhm, sehr gefährlich. Aber es ist halt die Droge unserer Gesellschaft. Und die hat halt ihre Kosten und die werden halt gerne irgendwie kleingeredet. Ne? Also kannst niemandem erklären, warum wir ein 0,5 Promille-Grenze beim Autofahren haben und gleichzeitig die Versicherung aussteigt, wenn du über 0,0 Promille bist. Also das sind so typisch lobbyierte Schräglagen in der Gesellschaft, wo man einfach sieht, wie wir letztlich irgendwie dieser Gesellschaftsdroge huldigen. Und
was wir ja jetzt auch gleich machen werden.
Was wir jetzt mit vollster Überzeugung machen werden. Mhm. Aber wir leben halt in diesen, sage ich mal, Paradoxien. Und eben, da werden ja ganze Abhandlungen drüber geschrieben, eben, und jetzt auch diese Untersuchung eben, wie sehr gemeinsames Trinken die soziale Evolution fördert. Also, ja, das ist eben genau das Thema. Diese beiden Seiten existieren immer nebeneinander und es geht um die Balance und um den verantwortungsvollen Umgang damit.
Wann kommt die Grenze vom Genuss zur Sucht? Wann
passiert ja. das? Da geistern ja manchmal Zahlen herum, die glaube ich, niemand so gerne liest. Also da hast du irgendwie, ich weiß, was heißt da irgendwie, sieben Alkoholeinheiten in der Woche, also sprich vier Seideln und drei Achtel, ist okay. Und wenn es mehr ist, ist man eigentlich schon so Halbalkoholiker. Und da denkt sich, glaube ich, jeder, das gibt es ja nicht. Ja. Mhm. Das kann nicht sein.
Also ich habe auch noch in der Uni praktisch das gelernt, die Männer dürfen mal Krügel trinken, die Frauen ein Seiterl, die Männer ein Viertel und die Frauen ein Achtel. Und dann ist es halt sozusagen etwas puritanisiert worden, wo es dann eben darum geht, aber bitte nicht an sieben Tagen in der Woche, sondern auch trinkfreie Tage. Und letztlich, glaube ich, ist die seriöseste Art, auf das Thema zu schauen, sind schon halt die Suchtkriterien. Ne? Also es gibt sechs Suchtkriterien, ich bringe die jetzt zusammen. Das eine ist halt die Toleranzentwicklung, also dass man immer mehr von der Substanz braucht. Es geht um den Kontrollverlust, dass ich tendenziell immer mehr trinke, als ich möchte. Es geht darum, dass ich der Substanz vieles unterordne, also diese exzessive Beschäftigung damit. Es geht darum, dass man auch negative Folgen in Kauf nimmt, also ich riskiere meinen Führerschein oder ich riskiere, dass man am nächsten Tag der Schädel brummt. Es geht um den Entzug, also wenn ich es nicht nehme, bekomme ich Entzugserscheinungen. Und was haben wir jetzt noch vergessen? Eins haben wir noch vergessen.
Das sechste
Kriterium.
Habe ich.
Entzug möchte ich jetzt nicht annehmen.
Aber du, ich habe jetzt ein Jahr lang gar keinen Alkohol getrunken. Mhm. Und es ist mir eigentlich nicht schwer gefallen.
Okay. Ja, bist du oft irgendwie gefragt geworden, hey, was ist los?
Nein, das heißt ja immer, das ist dann so schwer und das ist so ein riesen Sozialdruck und wenn man keinen Alkohol trinkt, dann wird man schief angeschaut. Das hätte ich viel mehr erwartet und es war nicht so. Gar nicht. Denn entweder ist es so, den meisten Leuten ist man eh viel mehr wurscht, als man glaubt. Und es war aber nie so, dass man sagt, na geh, komm, trink was und so weiter. Gar nicht, eigentlich.
Aber ist vielleicht, das hast du vorher, glaube ich, nicht gesagt, ist auch der Punkt zu sagen, na, ich bin nicht süchtig, dieses Ablehnen oder dieses Verleugnen der eigenen Sucht auch so ein Punkt vielleicht, dass man sagt, ich bin es nicht?
Natürlich, also das ist ja das zentrale Element, ne, dass keine Sensibilität besteht oder das ist ja die Grenze zum Selbstbetrug, zu sagen, das ist ganz normal, ich trinke am Tag zwei, drei Bier, das machen alle so, der Vater hat es auch schon so gemacht und wo ist bitte das Problem? Mhm. Und ich glaube, da ist genau dieser Übergang in diese Sucht rein, wo, ich meine, die Kernfrage ist immer, kann man aufhören zu trinken? Wie geht es einem dann? Und Entzug bedeutet ja also nicht unbedingt das beim Alkohol, dass man jetzt epileptische Anfälle hat in der Maximalversion oder man gleich schwitzt und zittert. Oder es geht schon auch darum, wie geht es mir, wenn ich jetzt abends zu Hause sitze und mache mir heute mal keine gute Flasche Roten auf, sondern trinke jetzt mal heute einen Tee und merke ich dann irgendwie ein leichtes Rumoren in mir drin, so wie du vorhin mit der Zigarette gemeint hast. Also wenn es rumort, das ist trotzdem ein Craving. Das haben wir vorhin vergessen. Craving ist der sechste Punkt. Craving ist ja quasi das, was so vor dem Entzug liegt, dass man eigentlich Lust drauf hat, was zu nehmen. Also man eben ein Verlangen verspürt. Das ist die sechste Suchkriterium. Und das kommt schon relativ schnell, finde ich, dass man, wenn man abends ohne Alkohol, das wäre jetzt die Frage in deinem alkoholfreien Jahr, also ob ob da jetzt zum Beispiel, wenn die anderen eben den guten Barolo öffnen, ob du dann das Gefühl hast, ich hätte jetzt auch gerne einen. Und dann schaltet sich halt so dein Großhirn ein und sagt, aber du hast doch vorgenommen, du trinkst ein Jahr nicht. Und dann überkommst du so irgendein Craving, aber letztlich ist es ein Craving.
Naja, sicher. Wobei, das hättest du jetzt da, weil wir sitzen da, es ist gemütlich. Und jetzt, wenn du jetzt kein Bier oder einen Wein trinken würdest, wärst du da traurig. Jetzt zu denken, schau, schöner wär's mit. Ne?
Ist leichter, was zu trinken, als nicht zu trinken.
Ist man dann eigentlich, also jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt, let's talk about me, im März aufgehört zu rauchen. Ne? Aber es ist immer noch so als schön abprogrammiert, also im Hinterkopf. Ich könnte mir das vorstellen, dass ich wieder mal anfange mit einem relativ guten Gefühl. Es ist noch nicht so negativ konnotiert. Ich bin zwar stolz, dass ich es geschafft habe und es nicht mehr tue, aber bin ich de facto noch stark gefährdet? Bin ich noch süchtig?
Du wirst immer gefährdet sein, du bist süchtig, weil du diese rote Ampel überfahren hast und du bleibst süchtig. Und
ein Leben lang, oder?
Genau, es gibt ja dieses Bild vom schlafenden Riesen, der schläft halt jetzt bei dir. Und es bräuchte nicht sehr viel, um ihn wieder aufzuwecken. Und letztlich dreht sich ja in der Suchttherapie darum, wie du dein Rückfallsrisiko managst. Also das ist so eine moderne Suchttherapie. Das heißt, okay, da schläft der Riese und was kannst du tun, damit du keinen Rückfall in die Sucht hast, keinen Rückfall da rein? Was könntest du tun, um alternative Strategien zu entwickeln, dir deinen Kick zu holen? Wobei das alles immer ein bisschen hatscht, weil halt für Süchtige ist die Substanz, die Suchtsubstanz ist die Substanz, die einfach den besten Kick macht und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Also in der Suchttherapie gibt es so das Credo, stellen Sie sich vor, das Wichtigste in Ihrem Leben und das nehmen wir Ihnen jetzt weg. Mhm. Wie kommen Sie damit zurecht? Und so ist die Suchtsubstanz für den Süchtigen halt. Ne?
Ich wach auf am Nachmittag, das Sodbrand ist enorm. Ja, gestern war ich wieder gut in Form. Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergib, schwör ich mir ferngesteuert. Sofern den Tag ich überlebe, es wird nie mehr gefeiert. Weil morgen, ja morgen, fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oder zumindest irgendwann. Fang ich wieder ein neues Leben an. Doch wie ich um die Ecken komm, seh ich mein Stammlokal. Und wieder hab ich keine andere Wahl. Da Franz, der Joe, der Ferdinand, sind auch schon wieder da. Na, was macht denn schon ein Achtel oder zwei? Mein fünften Achtel quält mich noch der Gewissensbiss. Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschissen ist? Doch morgen, ja morgen, fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oder zumindest irgendwann. Fang ich wieder ein neues Leben an.
Also Alkohol wirkt zu Beginn immer euphorisierend, da sind alle aufgekratzt. Und wenn dann die Dosis oder die Zufuhr weitergeht, dann wird es irgendwann depressiv nachdenklich.
Ja, aber es ist ja auch so euphorisch, ne? Weil man sagt, in sozialen Situationen und dann werden alle reden ein bisschen lauter und alle...
Aber es ist der Beginn der Feier. Ne? Jede Party endet am Schluss mit Leuten, die um 3, 4 in der Früh am Tisch sitzen, brütend die Schicksale der Welt diskutieren. Und da ist diese ausgelassene Stimmung meistens weg. Also es hat ja so eine Kurve. Am Anfang ist alles heiter, etwas aufgekratzt und... Ich mag den Janosch zum Beispiel gern, den Schriftsteller und Kinderbuchautor, der ist ja auch mit dem bekannten Alkoholproblem so unterwegs und der beschreibt es so als Flirren, dieses Gefühl, dieser selige Rausch, also dieses Damenspitzel, sagt man in Österreich, also dieses leicht aufgekratzt, heitere und das wäre so der Level, auf dem man bleiben müsste. Also gab es ja auch den Film, den Druck hat der geheißen, der skandinavische Film.
Ja, Rausch auf Deutsch,
ja. Rausch, ja, wo die sich quasi auf 0,5 Promille einpendeln.
Die Lehrer waren
das, die, ne? Lehrer, nämlich das Thema für dich, ja. Mhm. Und der Alltag dann einfach viel besser. Also die These ist, mit 0,5 Promille, das ist das, was den Menschen fehlt, weil dann wäre das Leben viel schöner.
Ist es 0,5?
Ich glaube 0,5,
ist es, ja. Ich glaube, ja. Ja. Mhm. Aber es bleibt halt nicht dabei oder nie. Halt.
Natürlich, es eskaliert halt vorhersehbar, ja. Und aber
da gibt es ja gibt's eine Zeile von Element of Crime: Ich möchte immer so gern berauscht sein, aber ich werde immer nur breit. Das ist genau das, ne?
Ja, das ist genau das.
Über Nacht kamen die Vögel und bildeten einen Verein, der verzieht sich bald ans Mittelmeer und lässt uns im Regen allein. Ich will immer so gern berauscht sein und werde doch immer nur breit. Und kaum, dass ich einmal nüchtern bin, ist der Sommer schon wieder vorbei.
Und da sind wir jetzt praktisch beim Kontrollverlust, ne? Das ist eins der Suchtkriterien. Du möchtest gern berauscht sein, bist aber immer breit, weil du einfach die Bremse nicht findest. Wenn du anfängst zu trinken, wird es immer mehr. Das ist ein Suchtkriterium.
Aber kommen zu dir in deine Praxis, kommen da Alkoholsüchtige sozusagen? Hast du da Kontakt mit Süchtigen?
Ja,
oder
ja.
Warum kommen die? Weil normalerweise heißt das, sie wissen nicht, dass sie süchtig sind und wollen verdrängen.
Häufig kommen die auf Druck der Angehörigen. Häufig kommen die zur Nachkontrolle, nach Entzugstherapien. Und es ist ja, und häufig schon auch, weil einfach der Hausarzt sich sozusagen durchgesetzt hat mit den Laborwerten. Also schauen Sie mal die Laborwerte an, also geht es nicht weiter. Und gibt auch zum Beispiel so Leute, die sagen, ich trinke abends eben gern ein Glas Wein und dann trinke ich die ganze Flasche. Und da gibt es ja auch medikamentöse Strategien, dass man sagt, okay, ich nehme dann was dazu und ich trinke nur ein Glas Wein und höre auf. Und alles andere hat bis dahin versagt und letztlich ja eine banale Intervention, da ein Medikament zu nehmen, das läuft als Morphinblocker, ja. Naltrexon heißt es, und dann trinkt man halt nach ein, zwei Achteln, hat man irgendwie kein Verlangen mehr. Also schon spannend, dass das, was uns so, ich sage so sich selbst entwickelnd vorkommt, eigentlich auf einer neurochemischen Ebene passiert. Ne? Der trinkt da Achtel Wein, dann trinkt der zweites, trinkt der viertes, und ups, die Flasche ist schon wieder leer. Und wenn uns das passiert, haben wir ja das Gefühl eigentlich, ja, das ist halt passiert, weil der Wein war so gut oder so. Und wenn man da pharmakologisch interveniert mit einem Morphinblocker, hat man nach zwei Gläsern Wein genug. Das finde ich total spannend, also dass es eigentlich tatsächlich um Neurochemie geht.
So ein Medikament? Ich habe das noch nie gehört, dass so ein Medikament gibt.
Ja, gibt's.
Das wirkt ja fast unromantisch für jemanden, der den Genuss sozusagen nach vorne schaut.
Du hast den Genuss mit den zwei Gläsern, aber du hast eben dann die Schwelle, wo du reinkommst, jenseits der 0,5 Promille, wo es dann auch die ganzen negativen Side-Effekte hat, da kommst du da nicht hin. Das ist eine Anti-Craving-Substanz eigentlich gewesen. Und um den Substanzkonsum dann zu bremsen, gibt es auch Alkoholiker nach Entzügen, ja, dann für ein Jahr jeden Tag, weil dann einfach der Guster nicht so da ist. Und der Guster wird halt scheinbar durch dieses erste Achtel irgendwie mit befördert, dass dann mehr nachgegossen wird. Ne? Und das funktioniert.
Du hast gesagt vorher, der kommt dann quasi mit seinem Befund vom Hausarzt und sagt irgendwie, die Werte schauen nicht gut aus. Das heißt, das ist irgendwie was auf Angst aufbaut. Ist Angst irgendwie so ein, in dem Fall, ein hilfreicher Unterstützer, sozusagen im Besiegen der Sucht?
Also ja, man, das weißt du eh vom Rauchen auch. Ne? Das ist dieses, da gibt es ja diese Begriffe also des dissonanten Rauchers. Ne? Also rauchst du jede Zigarette gern oder rauchst du schon eine Zigarette und eigentlich stinkt es, dass du rauchst? Mhm. Und das dann, wenn man in diese Dissonanz reinkommt, also dass dieses Suchtverhalten und dieses Sucht vielleicht schon zu viel. Der Substanzkonsum wird als nicht mehr angenehm erlebt und dann kommt man in diese Dissonanz und dann beginnt sich halt diese Motivation für Veränderung aufzubauen. Also ich glaube, das ist mehr fast noch als die Angst. Also die Angst ist da so ein Unteraspekt dazu. Ne? Mhm. Die Angst vor dem Lungenkrebs oder die Angst vor der Leberzirrhose oder die Angst vor dem Laborwert, der nicht schön ist. Ja? Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Nebenaspekt. Es geht schon darum, dass man merkt, das fährt jetzt eigentlich mit mir und ich habe keine Kontrolle mehr. Mhm. Oder problematisch wird es, wenn du dieses eine Krügerl jeden Tag trinken musst. Und das merkt man auch, es rankt sich ja relativ schnell so ein Ritual drumherum. Ne? Da gibt es ja diese ganzen amerikanischen Filme, wo die zum großen Kühlschrank hingehen, beim Heimkommen erst einmal die Budweiser-Dose aufmachen. Also wenn es so ritualisiert abläuft, dann ist es bestimmt ein problematischer Konsum. Das kann man einfach sagen. Und das ist kein harmloses Trinkverhalten. Und auch wenn es nur diese eine Dose ist. Oder wenn jemand, wenn er unter Stress kommt, sofort eine Zigarette in den Mund steckt, dann ist es ein problematisches Verhalten.
Hast du sowas auch?
Natürlich, jeder hat problematisches Verhalten. Schokolade, das ist selber schon. Ja, und ein Ritual gibt es auch, die völlig sinnlose Zigarette. Wenn man aus dem Haus geht, sich eine Zigarette anstecken. Auf dem Weg zum Zug, auf dem Weg zum Flughafen, irgendwas. Dieses ritualisierte, jetzt geht's los, ich verlasse einen Ort und auf der Straße zündet man sich die Zigarette an und raucht sie dann entgegen.
Wie lange sowas anhält. Zum Beispiel hätten wir uns ausgemacht, ich hole dich ab um 6:45 von zu Hause. Ne? Dann schreibst du mir, bis du irgendwie 10 Minuten später zu Hause. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt die 10 Minuten? Mhm. So, ne? Und ich habe mir gedacht, früher, jetzt war im März quasi, hätte ich auch nicht geraucht. Ne?
Genau.
Was mache ich jetzt?
Blätter in der Luft schauen.
Oder ins Handy schauen. Ne? Aber wie lange das dann da ist, oder wie lange das dann bestimmt eigentlich?
Und das habe ich ganz früh begonnen. Also ich gehe auf den Berg, sitze auf dem Gipfel, zünde ich mir sicher Zigarette an. Ja? Also ist jetzt völlig unmodern heutzutage. Ich bin jetzt wirklich kein Kettenraucher, ich bin totaler Genussraucher. Ich genieße jede Zigarette, aber die auf dem Gipfel, die genieße ich in vollsten Zügen. Und der Gipfel war für mich nicht erreicht. Oder du kletterst wo rauf und die Tour ist vorbei und es fällt von dir irgendwie diese Anspannung ab. Und dann eine Zigarette ist der Wahnsinn. Möchte ich nicht ohne.
Na, dann machen wir jetzt was über Zigaretten. Yes. Ein Lied, da geht es eigentlich im Text gar nicht um Zigaretten, aber es hat so einen guten Namen. Cigarettes will kill you. Mhm. Dieses Lied hieß Cigarettes Will Kill You. Kann man irgendwas Positives über Zigaretten sagen, außer dass sie manchmal gut schmecken?
Eigentlich nicht.
Nein. Aber es ist ja sowas, zumindest in den früheren Filmen war es so, wenn so Drogensüchtige auf Entzug sind oder den Entzug geschafft haben, rauchen dürfen sie dann immer.
Ich habe über 10 Jahre in einer Entzugseinrichtung gearbeitet, also eine Entwöhnungseinrichtung, also privat da in Hochwolkersdorf, die haben, also ein Verein, Reintegration haben die geheißen, wo es um Entwöhnung für, das war wirklich. Da waren die wirklich ganz Heavy-User-Alkoholiker zur Entwöhnung. Und die haben alle Kette geraucht und die Kaffee, also die haben so Riesen-Kaffee-Pots gehabt, wo die, das war ganz extrem, Kaffee und Zigaretten. Und wurde natürlich immer diskutiert, wie sehr man das Rauchen sozusagen aus der Entwöhnung also rausklammern sollte, weil es ja völliger Wahnsinn war, dass alle dann Kette rauchen, weil dann wird die eine Substanz mit der anderen ersetzt und Alkohol und Zigarette passt ja gut zusammen. Und wenn das Ritual des Rauchens weiter besteht, gibt's gute Untersuchungen auch dazu, ist die Gefahr für einen Alkoholrückfall natürlich viel höher, als wenn man das Rauchen auch gleich mitnehmen würde. Aber welcher Alkoholiker wäre bereit, in einer Entzugsklinik aufs Rauchen zu verzichten? Und das ist natürlich jetzt im Moment, ich meine, generell in der Psychiatrie war das schon ein Riesenthema, wie das Rauchverbot gekommen ist, weil Rauchen war sozusagen der Inbegriff von Psychiatrie, sowohl von den Patienten als auch von den Ärzten. Und dann in den Krankenanstalten dieses doch immer restriktivere Rauchergesetz. Und gerade in den Suchteinrichtungen ist das ein Riesenthema. Also wie geht man jetzt damit um, dass alle Alkoholiker auf Entzug rauchen und Also und letztlich teilweise total unterbelichtet. Also müsste man viel offensiver eigentlich
quasi, reingehen. Quasi, ich mache eh schon was durch und jetzt gönne ich mir noch eine Pause
ja, von dem. Wir doch nicht, also ja. Gibt ja auch dieses Credo, jetzt machen wir mal den einen in den Zug fertig, jetzt fangen wir nicht mit dem anderen auch noch an. Und da wirst du jetzt sozusagen in der Szene ganz viele verschiedene Meinungen dazu finden. Leute sagen, das kann man eben den Leuten nicht antun, jetzt das Rauchen auch noch aufzuhören. Und andere sagen, genau das müssen wir jetzt auch schaffen. Mhm. Also kann man sich dann aussuchen, wie man es macht. Ja. Mhm. Aber das war schon, also da habe ich wahnsinnig viel über Sucht gelernt oder mitgenommen, weil ich ja regelmäßig jetzt einmal die Woche dort in der Gruppentherapie gesessen bin. Und wenn man sich anhört, wie quasi Sucht wirklich abläuft, also und das hat dann auch so meine Heroisierung von Keith Richards und so weiter etwas schrumpfen lassen, weil letztlich reden wir doch von Menschen, die über große Teile ihres Lebens süchtig waren. Ne? Und wie Sucht dann wirklich aussieht und wie Sucht das ganze Leben zu deformieren beginnt und wie letztlich dann, wenn die Sucht mal überwunden ist, die Menschen in einer Wüste stehen, wo normale Skills, die wir uns angeeignet haben, unser Leben zu leben, also wie gehen wir mit Trauer um, wie gehen wir mit Wut um, also Umgang mit Emotionen, Tagesgestaltung, soziale Kontakte pflegen, Hobbys verfolgen, Interessen haben. Das sind ja alles Dinge, die durch die Sucht komplett ausradiert sind und die bei vielen Leuten Jahrzehnte zurückliegen oder sogar nie gelernt wurden und die dann einfach wieder aufgebaut werden müssen. Und also gerade Umgang mit Emotionen ist ein Riesenthema, weil also ich habe dann immer so das Bild gehabt, der Alkohol ist wie ein Kombizangel. Also man kann mit Kombizangel alles reparieren, aber die Schrauben werden ja kaputt. Ne? Wenn man alle mit dem Kombizangel aufhört und irgendwie da wieder ein feineres Werkzeug zu entwickeln, mit den Alltagssituationen zurechtzukommen, das wäre so die Kunst von Suchttherapie und da ist halt oft echt nichts da außer Wüste.
Und wie kommen die dann, oder wie finden die ins Leben zurück dann quasi ohne Alkohol? Also da wird ja viel nicht funktionieren dann quasi. Ne? Genau. Also Dinge des Alltags. Wie geht man das dann an? Was sind dann die ersten Schritte?
Töpfern.
Das Mandala moin. Ja, eben so halt genau nicht. Ne? Weil also. Genau diese ganzen, also das war total spannend, weil wir vom Therapiekonzept auch sehr viel verändert haben. Es ist ja der ganze Gesinnungswechsel in der Entwöhnungstherapie, ist ja so, dass man wegkommt von diesen Abstinenzkonzepten und dass man in diese, wenn die Schiene reingeht, das funktioniert, wenn du ein schönes Leben hast, wirst du weniger Alkohol konsumieren. Also da geht es ja letztlich darum, kannst du deine Belohnungsbahn anders aktivieren als mit diesem Kombizangel-Alkohol.
Also und es geht gar nicht Richtung gar nicht mehr.
Also nein, das ist also diese hundertprozentige Abstinenz ist weitgehend verlassen worden. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil das Abstinenzkonzept einfach auslöst, wenn du dann einen Rückfall hast und sei er noch so klein, beginnt die sich beschleunigende Katastrophe, weil es ist eh schon wieder alles wurscht. Und das ist ja in der Angehörigenarbeit ganz wichtig, dass Alkohol eben, und deswegen war das also wichtig, Alkohol ist echt eine psychische Erkrankung, so wie eine Krebserkrankung auch, ist die Alkoholsucht einfach eine Erkrankung, die mit Rückfällen, also Rezidiven sozusagen, beim Krebs sagt man halt Rezidiv dazu. Und das war mir in Angehörigengesprächen immer ganz wichtig zu vermitteln, wenn ihr Angehöriger einen Rückfall hat, das ist so wie ein Rezidiv beim Krebs. Und niemand käme auf die Idee, einen Krebskranken, der ein Rezidiv hat, sagen, jetzt hat er es wieder nicht geschafft. Sondern es ist, der Rückfall gehört eigentlich zum Thema mit dazu. Und eigentlich beginnt die Frage der Suchttherapie dort, was können wir tun, wenn es zum Rückfall kommt. Und da sind wir eben bei diesem Naltrexon als Substanz. Also gibt es eine Anti-Craving-Substanz, mit der ich den Rückfall abkürzen kann. Gibt es Strategien, was ich tue, wenn ich das erste Getränk in der Hand halte oder wenn ich in der Früh aufwache mit einem Kater, wie geht es dann weiter? Und wenn ich jetzt quasi mit einem Abstinenzkonzept drüber fahre, dann habe ich es ja wieder nicht geschafft. Du kannst du im Grunde, bis du stirbst, vorher kriegst du die Medaille nicht, dass du es geschafft hast. Ne? Und wenn du 10 Jahre abstinent bist und fällst im 11. Jahr um, dann heißt typisch Alkoholiker wieder nicht geschafft. Also das sind eigentlich dann so katastrophisierende Entwicklungen und deswegen haben wir eher dieses also kontrolliertes Trinken ist es ja nicht, sondern es geht eigentlich um Rückfallsmanagement. Es geht eigentlich darum, was tust du, wenn es passiert, auch wenn wir annehmen, dass es nicht passieren soll, aber wenn es passieren würde, also wie im Flugzeug, ne? Die Piloten gehen vorm Abflug auch Sicherheitschecklisten durch, was täten wir, wenn das Triebwerk ausfällt. Jeder wünscht sich, dass es nicht ausfällt, aber es hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen, dass manchmal ein Triebwerk ausfällt und dass ich dann einen Plan brauche, was ich dann tue. Mhm. Und eigentlich ist so jetzt eher Suchttherapie gestrickt, dass man sagt, wie könnte man damit umgehen, wenn es passiert, wie kann ich es verhindern, wenn ich es kommen sehe. Und eben nicht diese Scheuklappentaktik, wo man sagt, ich bin jetzt trocken, bis ich sterbe und nie wieder trinke ich was.
Weil es realistischer ist. Unterm
weil es einfach realistischer ist und weil es besser ist, du bist vorbereitet auf das vorhersehbare Rezidiv. Und das ist aber schon ein Unterschied zum kontrollierten Trinken. Das heißt nicht, du darfst ab und zu ein Bier trinken und dann hast du deinen Werkzeugkoffer und rettest dich da raus mit einem Houdini und das war's dann, sondern es geht darum, du willst eigentlich nichts trinken, aber wenn es passieren sollte, bist du vorbereitet. Es bringt dann, also mit abstinenzorientierten Alkoholikern, da wird stundenlang drüber geredet, ob die Rumkugel von Casali oder die Milka Tender mit 0,00% Alkohol sozusagen rückfallsauslösend ist. Und die Diskussion ist letztlich völlig witzlos, weil die am Thema vorbeigeht. Wenn du dir einen Karton Milka Tender kaufst und ziehst dir die rein, weil die 0,00 irgendwas Alkohol haben, dann ist es ein Problem, dass Milka Tender Alkohol enthält. Wenn du aber ein Milka Tender isst und gewesener Alkoholiker bist, dann ist es ja nicht so, dass dieses 0,00% bei dir, zack, und jetzt geht's los und jetzt bist du automatisch schon beim Regal mit den harten Sachen und haust eine Flasche Whisky rein. Ja, also das ist dieses Bild, so als könne man nichts dafür, wenn in der Malakoff-Torte ein Stamperl rum drin war, in einem Riesentray Malakoff, dann ist die Oma schuld, die das Stamperl Malakoff, also rum rein, weil jetzt hat es der Onkel wieder mal nicht geschafft. Mhm. Haben sie ihm das untergejubelt, hat es wieder nicht geschafft. Also dann kommen so Entschuldigungen, die eigentlich völlig an der Sache vorbeigehen. Also das bringt dann nicht zum Kippen. Wenn der Onkel das ganze Malakoff-Tray fertig ist, weil rum drin ist, dann ist das Problem. Ja.
Wenn wir da kurz von Jugendlichen reden, ich habe das Gefühl, das kommt wieder zurück. Also es war jetzt die letzten 10 Jahre ein bisschen tabu, das Chicken, das Rauchen. Ich glaube, das Saufen eigentlich auch, es ist besser geworden. Weil das Komasaufen war vor 20 Jahren oder 15 Jahren sowas. Ne? Und ich bin ja Lehrer und habe das irgendwie so ein bisschen beobachtet. Das war wirklich uncool, das zu machen, zu rauchen und zu saufen. Und mir kommt vor, seit zwei, drei Jahren gibt es wieder so ein bisschen eine andere Bewegung in die andere Richtung. Warum das so ist und wie auch immer. Und parallel dazu fällt mir auf, dass, glaube ich, gerade wenn wir einen Musikpodcast haben, ne, dass das relativ bei Bands oder bei Musikern, bei Künstlern, die junge Menschen momentan gern hören, dass es bis zu einem gewissen Grad auch so verkauft wird, dass im Chicken und Saufen jetzt wieder was Cooles ist.
Also was ich extrem wahrgenommen habe, war dieser Fluch dieser ganzen E-Zigaretten im weitesten Sinn. Ob das die Verdampfer, die Elfbars oder die Heats oder was immer. Das war, also gerade die Elfbars waren ja so eine Rieseneintrittskarte in die Welt der Tabakindustrie wieder. Und das war, glaube ich, kein Zufall, dass das Chicken eben sehr aus der Mode kam und sehr schlecht beleumundet war, Schmuddelecke. Und auf einmal tauchen diese Elfbars auf, die nach Kokos und Karamell und irgendwas schmecken. Und die Jugendlichen kaufen sich das. Und ich glaube, durch diese Hintertüre könnte es sein, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das echte Rauchen auch wieder zurückgekommen ist.